Deutschlandfunk Interview.
Ist das Land gut vorbereitet für den dritten Corona-Herbst? Die Frage wird jetzt wieder stärker diskutiert, seitdem Gesundheitsminister Lauterbach SPD und Justizminister Buschmann FDP Mitte der Woche ihre Reformpläne für das Infektionsschutzgesetz für den Herbst vorgestellt haben. Es ist ja weiter die rechtliche Grundlage für die Pandemiebekämpfung. Karl Lauterbach verspricht eine bessere Vorbereitung als in den vergangenen Jahren. Das ist ein bisschen überraschend, weil aus der Wissenschaft immer noch oder auch schon wieder die Kritik kommt, dass bei der Pandemiebekämpfung die Wissenslücken einfach zu groß seien. Und Wissenslücken, das ist leider vielfach auch das richtige Stichwort mit Blick auf die Schulen, auf Schülerinnen und Schüler nach 2,5 Jahren Pandemie. Und beides sind Themen für Bettina Stark-Watzinger, FDP, Bundesministerin für Bildung und Forschung und jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Schulschließungen darf es nicht geben, so heißt es ja in dieser Einigung wörtlich. Versprechen Sie da nicht zu viel?
Sie haben eben die Bildungslücken angesprochen, die wir ja nach 2,5 Jahren Corona sehen. Aber es sind nicht nur die Bildungslücken. Durch Schulschließungen wurden unsere Kinder sehr stark beeinträchtigt. Sie haben psychische Probleme, soziale Kontakte sind abgebrochen, auch körperlich, es wurde sich weniger bewegt. Und wir sehen ja in allen Studien, was das mit unseren jungen Menschen gemacht hat. Und deswegen ist klar, Schule ist ein wichtiger Faktor. Es ist auch ein wichtiger Faktor für Bildungsgerechtigkeit. Und deswegen dürfen Schulschließungen flächendeckend nicht mehr vorkommen. Und die Normalität der Kinder in ihrem Alltag und im Schulbetrieb muss so weit wie möglich gewährleistet sein. Sie darf als letztes eingeschränkt werden.
Aber das Versprechen ist ja noch pauschaler formuliert. Nicht flächendeckend, sondern insgesamt Schulschließungen werden ausgeschlossen. Obwohl wir alle wissen, dass wir nicht wissen, inwieweit das Virus noch mutiert. Es könnte eine Variante geben, die zum Beispiel für die Jüngeren gefährlicher wird. Es könnte der Fall eintreten, dass einfach die Personalmängel in den Schulen so drastisch sind, dass kein Präsenzunterricht stattfinden kann. Also nochmal, warum dieses pauschale Versprechen, wenn wir doch diese Ungewissheiten, diese Unsicherheiten haben?
Wir sind ja jetzt ein Stück weiter in der Corona-Pandemie. Wir wissen mehr über Corona. Und deswegen ist ja auch, bevor Schulausfall droht, ist ja auch als letztes Mittel die Maske möglich. So steht es ja auch in den Vorschlägen, die jetzt die Bundesregierung in die Diskussion eingebracht hat mit den Ländern und dann in der Verabschiedung im Deutschen Bundestag, bevor eben Schulschließungen drohen, dass dann mit der Maske das Infektionsgeschehen eingedämmt werden solle. Und das Zweite ist natürlich, Frau Prien, die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, hat ja auch einen Gipfel nochmal angeregt zwischen Gesundheitsministern, Bund und Kultusministern, Gesundheitsministern und Bundesbildungsministerin. Ich bin sehr dafür, dass wir einen engen Austausch mit den Ländern haben, denn die Erwartung ist auch, dass der Sommer jetzt genutzt wurde, die Schulen auf den Herbst vorzubereiten. Zum Beispiel, dass man auch Präsenzunterricht ist immer der beste Unterricht, aber dass man auch digitale Stresstests jetzt in einer Zeit, in der man eben nicht pandemiebedingt unter Druck stand, gemacht hat, dass wenn also Schülerinnen und Schüler erkrankt sind oder Lehrer erkrankt sind, dass man dann die digitalen Mittel nutzt, Kommunikationswege mit den Eltern aufgebaut hat, um schnell zu reagieren und eben auch die Frage, wie sieht die Luftqualität in den Räumen aus, wie können wir hier vorbeugen, dass wir da im engen Austausch bleiben. Das sind die Hausaufgaben, die ja jetzt bis zum Herbst gemacht werden muss.
Sie haben die Forderung von Karin Prien angesprochen, der Bildungs- und Schulministerin aus Schleswig-Holstein. Dieser Schulgipfel, da hat Karin Prien gesagt, wir warten noch auf die Einladungen. Sind die jetzt raus?
Wir haben uns ja gerade in der Bundesregierung geeinigt und ich, wie gesagt, finde es sehr wichtig, dass wir uns eng abstimmen zwischen Bund und Ländern, ob das immer Gipfel sein müssen oder ob wir nicht lieber auch Arbeitstreffen haben sollten. Ich möchte noch
Was
mal ein anderes
da der Unterschied?
Thema. Der Unterschied ist, es geht darum, dass wir kontinuierlich bestimmte Themen uns auch immer wieder prüfen, sind wir auf dem richtigen Weg. Und ein ganz konkretes Beispiel, Aufholen nach Corona, ein Programm, das ja sehr schnell aufgelegt werden musste, verständlicherweise auch dann vielleicht mit Mängeln behaftet ist. Aber auch das sind Fragestellungen mit Blick auf Bildungslücken und Zukunft unserer Kinder und Lebenschancen, denen wir uns kontinuierlich stellen müssen. Deswegen ist der enge Austausch sehr wichtig.
Genau, das ist ein ganz wichtiger, großer inhaltlicher Punkt, würde ich auch gerne noch genauer drauf kommen. Nochmal zurück zu der Einigung jetzt von Mitte der Woche. Sie haben ja diese Maskenpflicht schon angesprochen, die die Länder verhängen können. Da gibt es die Kritik vom Lehrerverband, dass das aber nicht ausgerufen und verhängt werden kann für die Klassen 1 bis 4. Warum nicht?
Ja, die Klassen 1 bis 4 sind nochmal ganz besondere Schulklassen. Dort ist ja der Spracherwerb steht im Vordergrund. Und dort ist natürlich auch die Normalität für die jungen Schülerinnen und Schüler besonders wichtig. Schauen Sie, wir gehen in unser Büro und setzen die Maske ab. Wir gehen in ein Restaurant und setzen im Zweifelsfall die Maske ab. Und deswegen ist ganz klar, dass hier der Schutz, dass Bildung stattfinden kann und auch die Normalität und die Entwicklung der Kinder stattfinden kann, ein hohes Gut.
Ja, da fand ich aber die Formulierung in der Einigung, die fand ich ziemlich verwirrend. Es heißt ja in dem Entwurf, die Länder können eine Maskenpflicht verhängen, wenn das nötig ist zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenzbetriebs. Wenn dieser Fall da ist, dass die Maskenpflicht gebraucht würde, um den Präsenzbetrieb aufrechtzuerhalten, was machen Sie denn dann mit den Grundschulklassen 1 bis 4? Sind die dann wieder zu Hause? Ich verstehe die Logik nicht.
Nein, aber wir haben übrigens gesehen, das möchte ich auch noch sagen, als die Maskenpflicht oder vielleicht auch noch mal als Hinweis, wie man mit der Corona-Pandemie umgehen muss, als die Maskenpflicht jetzt abgeschafft wurde mit der letzten Änderung des Infektionsschutzgesetzes, haben wir ja auch gesehen, dass das Infektionsgeschehen in den Schulen nicht gestiegen ist und dass auch die Jungen oder es gibt immer Fluktuationen, immer Variationen, aber dass das Infektionsgeschehen in diesen Altersgruppen nicht höher war, sondern niedriger war als in anderen Altersgruppen. Das heißt also, man muss auch mal schauen, man muss immer mit der Verhältnismäßigkeit auch umgehen und deswegen war die Abwägung zwischen dem Schutzgut, dass Schülerinnen und Schüler eben Bildung erhalten, dass sie Normalität, dass sie sich entwickeln können, mit Blick auf Pandemiegeschehen ein Abwägungsgrund, der dann zu dieser Entscheidung geführt hat.
Aber dann ist ja eben die Frage, wenn Sie sagen, da muss man verhältnismäßig vorgehen, warum dann diese Unterscheidung zwischen den Schülern der Klasse 4 und 5? Also wenn es eine angespannte Lage gibt in der 5er-Klasse, dann kann mit der Maskenpflicht weitergeholfen werden und in der 4er-Klasse nicht.
Weil die Entwicklungsphasen, die man in den Altersklassen eben bis zur 4. Klasse macht, dann auch eine ganz andere sind. Und wir haben ja auch gerade die Berichte des IQB, Institut für Qualität in der Bildung, gesehen, dass das Kompetenzniveau unserer Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist. Und alles, was nochmal belastet, was diese Grundlage für den späteren Lebensweg persönlich, aber auch beruflich legt, diese Hürden müssen wir so niedrig wie möglich halten und nochmal ein ganzen Tag die Maske in der Schule anzuhaben, ist etwas anderes als für uns den ÖPNV aufzuhaben und deswegen hier nochmal die Unterscheidung.
Okay, und wenn Sie das jetzt so betonen, dass diese Wissenslücken geschlossen werden müssen, erklären Sie uns dann auch, wie dazu Ihr Widerstand passt, dieses Aufholprogramm, das ja aufgelegt wurde bis Ende des Jahres, das zu verlängern. Das wäre doch eigentlich die logische Schlussfolgerung zu sagen, dann läuft das eben länger, wenn das jetzt die Priorität ist.
Eine logische Schlussfolgerung muss für uns immer sein, dass wir mit den Maßnahmen, die wir treffen, und Bildung ist ein hohes Gut und das Recht auf Bildung hat ja zum Glück das Bundesverfassungsgericht auch nochmal ganz klar formuliert, dass wir unsere Ziele erreichen. Und wir sehen, dass das Aufholen nach Corona oft die nicht erreicht hat, die wir erreichen müssen. Wenn Maßnahmen freiwillig sind, dann erreichen wir wieder nur die, die sowieso dorthin gehen. Wenn Maßnahmen dann digital sind, wir aber einen Teil der Schülerinnen und Schüler digital nicht erreicht haben, erreichen wir wieder nur die, die vielleicht die Unterstützung weniger brauchen als andere. Teilweise wurden die Mittel konkret direkt in die Budgets der Schulen gegeben. Bei anderen wurden Maßnahmen gemacht. Ein Sommercamp alleine macht noch nicht den Bildungsausfall wett, den wir gesehen haben. Und wir sollten uns erst darüber unterhalten und die Wege und die Mittel und die Ziele und wie wir uns überprüfen, ob wir unsere Ziele erreichen, definieren und nicht uns glücklich fühlen, dass wir Geld in den Haushalt einstellen. Deswegen erstmal drüber sprechen, was wollen wir erreichen und wie können wir es erreichen und dann über Geld sprechen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Denn einfach Geld in etwas zu geben, was nicht funktioniert hat in der Vergangenheit, das Geld fehlt an anderer Stelle. Wir wollen ja zum Beispiel die Startchancenschulen schaffen, indem wir nachhaltig, langfristig, gerade in schwierigen Regionen dann auch nochmal den Schülerinnen und Schülern Unterstützung geben, die unsere Unterstützung brauchen und deswegen erst über die Mittel und Ziele und dann über Geld sprechen.
Aber wie wollen Sie diese Schülerinnen und Schüler denn ausfindig machen, wenn jetzt gerade die Entscheidung aus Ihrem Ministerium kam, bei den Corona-Forschungen, also bei den Folgen, bei den Forschungen zu den sozialen Folgen der Corona-Pandemie, 50% der Mittel zu kürzen, die Anfang des Jahres schon versprochen waren?
Also die Mittel waren noch nicht per Zuwendungsbescheid versprochen. Das ist ein Prozess, das ist ja immer ein Bewilligungsprozess. Und wir haben eine, aber nicht von unserem Haus, da gibt es immer formale Kriterien. Aber ich verstehe natürlich die Verärgerung, weil man sich darauf verlassen hat. Deswegen ist es mir nochmal wichtig, den anderen Punkt hinzuweisen. Wir haben eine sehr schwierige Haushaltslage und es werden jetzt statt 105 Millionen, 100 Millionen Euro in diesem sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich ausgegeben. In nächsten Jahren steigt das wieder. Wir haben aber auch in diesen Bereichen, in anderen Feldern, wie zum Beispiel den sozioökonomischen Panel, höhere Ausgaben gehabt. Insofern ist das manchmal eine Notwendigkeit oder dann sind Mittel fehlen, Mittel an anderer Stelle. Und deswegen ist es etwas, wo wir nochmal alles mobilisiert haben, um dann am Ende wenigstens die Hälfte finanzieren zu können. Die Auswahl ist auch nach rein wissenschaftlichen Kriterien erfolgt. Es gibt ja Gutachtergremien, die die Projekte begutachten. Und insofern haben wir dann zügig eine klare und transparente Kommunikation aufgebaut.
Bettina Stark-Watzinger, FDP-Bundesbildungsministerin und Forschungsministerin, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank.
Danke.